Man kann auch sagen, dass generell alle Erkrankungen physischer oder psychischer Art, bei denen eben Körpersysteme, Neurotransmittersysteme, Gehirnaktivität eine Rolle spielt, also neurobiologische Korrelate da sind, dass die beeinflussbar sind oder veränderbar sind durch Placebo-Effekt. Und das ist ja eine gute Nachricht, denn viele Erkrankungen basieren ja auf körperlichen Systemen. Das bedeutet auch, dass wir diese Systeme zum Teil selber steuern können durch unsere Erwartungen.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen, willkommen im Paracelsus Lab. Wenn wir über Medizin sprechen, dann denken wir meistens zuerst an irgendwelche Wirkstoffe, an Medikamente, die biochemische Prozesse verändern. Ein Schmerzmittel blockiert Enzyme, ein Antibiotikum tötet Bakterien, ein Antidepressivum beeinflusst den Neurotransmitterhaushalt. Das klingt nach einem relativ klaren Prinzip: Wirkstoff rein, Wirkung raus. Doch es gibt ein Phänomen, das dieses einfache Modell in der Medizin ziemlich herausfordert, aber, und das muss man ganz klar sagen, auch hochinteressant ist. Es geht um den Placebo-Effekt. Menschen bekommen eine Behandlung ohne pharmakologisch wirksamen Inhaltsstoff und trotzdem verbessern sich Symptome. Schmerzen lassen nach, Bewegung bei Parkinson verbessert sich, Menschen berichten über weniger Depressionen oder Angst. Der Placebo-Effekt ist aber keine Täuschung des Körpers, sondern ein messbarer biologischer Prozess. Erwartungen, Erfahrungen und der Kontext einer Behandlung könnte im Gehirn also reale Veränderungen auslösen. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Und ich habe mir eine wirkliche Expertin auf diesem Gebiet heute eingeladen. Ich bin sehr froh, dass sie da ist. Mein Gast ist Dr. Helena Hartmann. Helena, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit uns über dieses sehr spannende Thema sprichst.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Helena, wir haben es im Vorgespräch nochmal besprochen. Du bist Psychologin, Neurowissenschaftlerin und Wissenschaftskommunikatorin. Das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Das hilft uns, glaube ich, heute. Du arbeitest an der Universitätsklinik in Essen und forschst eben genau zu diesen neuronalen Mechanismen von Placebo-Effekt, Nocebo-Effekt, auch darüber müssen wir sprechen, und Schmerz, und zwar die Schmerzwahrnehmung, wenn ich es richtig verstanden habe, und auch das Erwartungsmanagement von anderen außen herum, die quasi das miterleben. Gib uns mal einen Einblick, was versuchst du in deiner Forschung herauszufinden?
Ja, total gerne. Ich bin am Uniklinikum Essen schon seit 2022 und in der Arbeitsgruppe interessieren wir uns besonders für die Interaktion zwischen Schmerz und Kognition, also alles, was wir denken, aber auch, was wir fühlen. Und ich persönlich interessiere mich seit meinem Doktorat, was ich in Wien gemacht habe, immer schon sehr für sogenannten sozialen Schmerz, also nicht nur, wie wir Schmerz bei uns selber wahrnehmen, sondern auch, wie wir Schmerz bei anderen Personen wahrnehmen, zum Beispiel, wie wir Empathie empfinden. Und mich interessiert vor allem, was dabei im Gehirn alles so los ist, was da passiert, welche Regionen aktiv sind, welche Netzwerke eine Rolle spielen bei Schmerz, den man bei sich selber wahrnimmt oder bei anderen Personen. Und ich gucke mir da vor allem auch an, wie Personen mit chronischen Schmerzen, also Leute, die eigentlich täglich mit Schmerz konfrontiert sind, den Schmerz anderer vielleicht verändert oder anders oder ja auf eine andere Art und Weise wahrnehmen als Personen, die nicht diese Erkrankung haben.
Und da spielt Placebo- und Nocebo-Effekt schon eine Rolle bei?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Placebo- und auch Nocebo-Effekte bei allem eine Rolle spielen, was mit medizinischen Behandlungen und Medikamenten zu tun hat.
Dann lass uns da mal ganz vorne anfangen. Ich glaube, es gibt wenige Begriffe, die so bekannt sind. Und das ist doch nur Placebo. Das ist doch der Placebo-Effekt. Man kennt es. Ich habe es im Eingang gerade schon versucht zu beschreiben. Es ist vielleicht auch mal negativ konnotiert. Lass uns ganz vorne anfangen. Was genau ist der Placebo-Effekt und was ist er vielleicht auch nicht?
Ja, da gibt es verschiedene Begriffe, die so rumfliegen, die, glaube ich, auch wichtig sind zu unterscheiden. Also der Begriff Placebo kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet, ich werde gefallen. Also es ist etwas Positives, das kann man sich schon mal irgendwie dadurch vorstellen. Der Placebo-Effekt ist also jede körperliche oder psychische Veränderung, die wir durch eine Behandlung erfahren. Und wichtig, das kann eine echte Behandlung sein, also eine Behandlung mit einem pharmakologischen Wirkstoff, aber auch eine sogenannte Scheinbehandlung, also eine Behandlung mit etwas, was eigentlich keine medikamentösen Wirkstoffe enthält. Es geht also um positive Veränderungen. Ja, wir fühlen uns besser, wir werden schneller wieder gesund, wir haben weniger Nebenwirkungen. All diese Dinge sind positiv. Und dann gibt es im Unterschied dazu die sogenannte Placebo-Reaktion. Die umfasst tatsächlich noch mal ein bisschen mehr. Also der Effekt ist wirklich die reine Wirkung durch die Behandlung.
Okay.
Und die Reaktion, damit sind alle Verbesserungen gemeint, die generell auftreten können, wenn man sich Behandlungen unterzieht und einfach sein Leben lebt sozusagen. Also da gehört zum Beispiel auch sowas dazu wie Regression zur Mitte, also dass wir uns irgendwie einem Mittelwert annähern oder irgendwann wieder gesund werden. Ne? Es gibt auch natürlichen Krankheitsverlauf. Also man bleibt ja nicht ewig total krank, sondern man verbessert sich auch über die Zeit, auch ohne, dass man etwas einnimmt. Und dazu gehört dann aber auch noch der Kontext, also alles, was um die Behandlung rum passiert. Also wie der Arzt oder die Ärztin mit mir spricht, wie das Krankenhaus aussieht, wie es riecht, wie ich mich fühle und was meine Erwartungen sind. Das gehört alles zur Placebo-Reaktion dazu. Die beiden Begriffe werden oft vertauscht. Deswegen ist es wichtig, sich das mal vor Augen zu führen, was das eigentlich heißt.
Also Effekt, das halte ich fest, Placebo-Effekt wirklich das, was ich im Kontext einer spezifischen Behandlung habe.
Ja.
Reaktion, alles außen drumherum im zeitlichen Verlauf, wo mit Verlaub vielleicht auch die ein oder anderen Therapeuten sagen, ich habe die Person geheilt. Um es jetzt mal so ganz extrem zu sagen. Und man könnte aber erkennen, okay, es gibt aber Placebo-Reaktionen rundherum. Würdest du jetzt sagen, der Placebo-Effekt ist dann, und ich meine, du forschst genau da dran, ist das jetzt reine Einbildung oder gibt es da eine messbare Biologie dahinter oder biologische Prozesse, die das erklären lassen?
Ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe, an dem Placebo-Effekt zu forschen, das war Ende 2017, habe ich auch nicht so wirklich dran geglaubt. Ich habe auch natürlich Dinge gehört, ja okay, man fühlt was, obwohl da gar nichts ist oder man nichts bekommen hat. Kann das überhaupt klappen? Und dann habe ich in meiner Promotion eine Studie gemacht, wo Personen eine Creme auf die Hand aufgetragen bekommen haben. Und auf der einen Hand wurde was aufgetragen, was sehr medizinisch gerochen hat. Es wurde auch gesagt, das ist ein Anästhetikum, also was sozusagen die Haut dort betäubt. Und auf der anderen Hand wird eine Kontrolle aufgetragen, also eine normale Hautcreme. Die hat auch ein bisschen so wie Nivea gerochen.
Okay.
Und das Spannendste für mich war, also ich habe was ganz anderes untersucht in der Studie, aber das Spannendste war für mich, dass Personen Schmerzen, die sie danach auf diese beiden Hautstellen bekommen haben, verschieden wahrgenommen haben, obwohl sie in dem Fall genau die gleiche Creme auf beide Hautstellen aufgetragen bekommen haben. Und das war eine sogenannte Placebo-Creme, also gar kein pharmakologischer Wirkstoff.
Okay.
Sie haben aber auf der Hand mit dem Scheinanästhetikum weniger Schmerz gespürt als auf der Hand mit der Kontrollcreme. Und das war für mich so ein richtiger Aha-Moment oder Wow-Effekt, weil ich mir gedacht habe, wow, das funktioniert ja wirklich. Wie können wir das nutzen? Wie können wir das auch im medizinischen Kontext nutzen? Und deswegen habe ich mich nach meiner Promotion, die sehr grundlagenorientiert war und ein bisschen psychologischer, jetzt versucht, aktiv in die Richtung zu entwickeln und mich hier auch beworben am Uniklinikum Essen in der Arbeitsgruppe von Ulrike Binge, weil die Neurologin ist und ein sehr interdisziplinäres Team hat, was sich eben genau mit diesem Spannungsfeld zwischen Psychologie, Medizin, Neurowissenschaft beschäftigt und wie wir diese Effekte in den Alltag tatsächlich übertragen können.
Würdest du jetzt das, was du herausgefunden hast, weil es die Behandlung war, als Placebo-Effekt beschreiben oder ist es eine Reaktion, weil du die Erwartung quasi mit aufgebaut hast über die Zeit? So, also kommen Sie mal her, ich schmiere Ihnen hier etwas drauf. Das wird die Schmerzen sehr gut reduzieren. So, was war das dann?
Also der Kontext spielt eine total wichtige Rolle. Wir haben den Leuten ja auch bestimmte Informationen gegeben vorher über die Creme.
Ja.
Wir haben, also das nennt man sogenannte verbale Informationen, die man den Leuten eben gibt. Dann gibt's noch die andere Seite, dass man direkt zeigt, dass es funktioniert.
Ja.
Und das wird oft auch verwendet in Studien. Und das, was dann am Ende rauskommt, ist dann aber die Schmerzbewertungen, also wie die Personen subjektiv den Schmerz wahrgenommen haben. Und in dem Fall nennen wir das Placebo-Effekt. Ja, aber das Ganze außenrum, man könnte zum Beispiel auch sagen, der Effekt hat über die Zeit ein bisschen abgenommen, weil die Leute dann merken, das war eigentlich doch ganz schmerzhaft. Also es regressiert sich, es ändert sich so ein bisschen über die Zeit. Das ist dann wieder so Reaktion. Aber ich glaube, die Schmerzbewertungen kann man durchaus als den Effekt von der Creme, den sie spüren, okay. bezeichnen.
Also die Ergebnisse finde ich super spannend. Dann gehen gerne noch weiter drauf ein, was du wahrscheinlich auch sonst noch an oder was ihr auch in der Forschungsgruppe noch an Ergebnissen mitbringt oder was ihr herausgefunden habt. Aber mal so das erste Gefühl, ist es dann, weil du sagst, es nutzbar zu machen, auch in der Medizin, heißt es, der Zweck heiligt die Mittel oder sollten wir bewusst suggerieren, das wird dir sehr gut helfen? Macht das dann Sinn? Ist das aus ethischen Gründen eine sinnvolle Entscheidung?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das ist auch was nochmal wichtig ist, klarzustellen. Im klinischen Alltag kommt es natürlich nicht vor, dass Leute Placebos bekommen, obwohl sie eigentlich echte Medikamente bekommen sollten. Also das ist ethisch nicht vertretbar. Das machen Ärzte und Ärztinnen auch nicht. Placebos werden tatsächlich eher in Studien verwendet. Einmal natürlich, um zu gucken, wie wirksam sind Medikamente gegenüber einem Placebo. Da können wir auch später nochmal drüber sprechen.
Ja, unbedingt.
Aber eben auch, um zu untersuchen, wie machtvoll dieser Effekt an sich ist, damit wir ihn dann übertragen können in die Praxis. Und das hat schon so ein bisschen begonnen. Es gibt nämlich sogenannte Open-Label-Placebos, also Placebos, die verschrieben werden, aber offen deklariert werden als Placebos. Also Personen, die Open-Label-Placebos einnehmen, wissen, dass dort kein Wirkstoff enthalten ist. Und das steht auch auf der Verpackung und das wird sehr klar kommuniziert. Und es gibt sehr viele Studien dazu. Ich habe auch ein paar Erfahrungsberichte von PatientInnen und Patienten schon gehört, dass es bei manchen Personen wahnsinnig gut funktioniert. Also das ist natürlich wie alles sehr personenabhängig. Das funktioniert auch nicht bei jedem. Aber es ist tatsächlich ein Mechanismus, der sehr spannend ist.
Und wenn wir dann weiterschauen und uns überlegen, okay, da scheint es einen Effekt zu geben, der quasi Schmerzen reduziert, nehmen wir das als Beispiel. Ist der an der Stelle schon mal, ist das etwas, was sich additiv darstellt? Sprich, bis zu einem gewissen Teil kann ein Schmerzmittel einen Schmerz reduzieren, einfach weil wir das wissenschaftlich herausgefunden haben, dass dieser Wirkstoff das auch wirklich tut. Und wäre dann, wenn ich an der Erwartung meiner Patienten weiter arbeiten würde, so würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren, kann ich das quasi noch, die Wirkung eines Medikamentes quasi damit auch verbessern?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also die erste Antwort wäre, ja, es könnte additiv sein, denn wenn wir uns überlegen, es gibt zwei Effekte, es gibt den pharmakologischen Effekt des Medikaments, also wenn wir jetzt wieder an ein Schmerzmittel denken, das hat einen schmerzreduzierenden Effekt, einfach weil wir ein Medikament einnehmen. Und darauf kommt der Placebo-Effekt, also die Erwartung, die wir haben. Zum Beispiel denken wir, dass das Medikament uns sehr gut helfen wird. Und da gab es schon vor längerem, ich glaube 2011, eine ganz spannende Studie von meiner Chefin. Da wurde Versuchspersonen das potente Schmerzmittel Remifentanyl gegeben und aber verschiedene Informationen dazu in verschiedenen Bedingungen. Mhm. Es gab eine Bedingung, wo die Leute das einfach bekommen haben. Also ohne Information. Ja. Dann gab es eine Bedingung, wo den Leuten konkret gesagt wurde, das ist ein sehr potentes Schmerzmittel, das wird den Schmerz stark reduzieren. Und dann wurde ihnen in einer anderen Bedingung gesagt, das ist ein Mittel, was eine Nebenwirkung haben kann, dass es den Schmerz sogar erhöhen kann, also das Gegenteil sozusagen. Und dann wurden die Schmerzbewertungen eben verglichen in diesen drei Bedingungen. Und hier sehen wir da wurden ganz spannende Dinge gesehen. In der, sag ich mal, Kontrollbedingung, wo die Leute keine Information bekommen haben, hat das Schmerzmittel einen gewissen Effekt gezeigt. Also der Schmerz war reduziert im Vergleich zu, wenn sie gar kein Schmerzmittel bekommen haben. In der positiven Bedingung, wo sie diese positive Information noch bekommen haben, dass es eben sehr stark wirkt, wurde die schmerzlindernde Wirkung um einiges erhöht, ja, also noch geboostet sozusagen. Und jetzt aber das Spannende, in der Bedingung, wo die negative Information gegeben wurde, wurde die Linderung von einem potenten Schmerzmittel wie Remifentanil fast aufgehoben. Also ich würde deswegen dann, die zweite Antwort ist dann, ja, es könnte additiv sein, aber eigentlich interagiert es viel mehr. Und der Placebo-Effekt kann so machtvoll sein, dass er die Wirkung von echten Medikamenten beeinflussen kann. Und zwar nach oben oder nach unten, je nachdem, wie die Erwartung eben ist.
Aber dann, ich muss das nochmal reingehen, weil dann ist mit der Erkenntnis, und sicherlich muss weiter dran geforscht werden, aber mit der Erkenntnis müsste man ja dann sagen, okay, das Setup, Arzt-Patienten-Verhältnis, die Umgebungsfaktoren, die Informationen, die gegeben werden, sind Teil der Behandlung und der Therapie. Und im Idealfall müsste es auch ein Bestandteil des Gesamttherapiekonzeptes sein. Und klar, könnte man auch sagen, keine Information nehmen, weil empfohlen oder weil verschrieben. Aber mit zusätzlichen Informationen verändert sich etwas, nämlich Themen rund um Erwartung und Vorerfahrung vielleicht auch mit dem Thema. Welche Rolle spielt das? Also welche Rolle spielen Erwartung und Vorerfahrung bei Placebo-Effekten?
Eine sehr große, würde ich sagen. Es wird viel erforscht, wie Placebo-Effekte entstehen. Und zwei große Komponenten sind eben einmal die Erwartungen, die wir haben in dem Moment, die natürlich beeinflusst werden durch, was wir hören von Nachbarn oder von Freunden oder Verwandten oder von Ärzten und Ärztinnen. Und auf der anderen Seite die Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit. Also es beeinflusst uns zum Beispiel, wenn uns jemand erzählt hat, ach, das Medikament habe ich gar nicht gut vertragen. Da habe ich total Bauchschmerzen von gekriegt. Wir machen uns automatisch mehr Sorgen, achten vielleicht stärker auf unsere körperlichen Veränderungen, unsere Symptome und bemerken dann Bauchschmerzen vielleicht eher, die wir gar nicht bemerkt hätten, wenn wir nicht von dieser Information gewusst hätten. Das spielt alles zusammen und wird im Gehirn auch an verschiedenen Stellen verarbeitet und integriert, sodass wir sozusagen daraus dann in Richtung, wie groß ist unsere Placebo-Reaktion oder wie groß ist der Placebo-Effekt, dann gehen können. Also spielen viele, viele Dinge zusammen und manche davon werden auch noch stark untersucht. Aber ich denke, wir können mit Sicherheit schon sagen, die Forschung zeigt, dass Erwartungen und vergangene Erfahrungen und eben auch Lernmechanismen eine große Rolle spielen.
Okay. Und weil ich dich ja, Helena, nicht nur als Psychologin befragen darf, sondern auch als Neurowissenschaftlerin, lass uns mal reinschauen. Du hast es gerade schon gesagt, unterschiedliche Hirnareale sind aktiv. Du hast das Thema der Empathie schon mit angesprochen. So, was passiert dann bei uns im Gehirn? Ich weiß, da könnten wir wahrscheinlich nicht nur einen Podcast so aufnehmen, da könnten wir eine Vorlesung zu machen. Aber gib uns mal einen Einblick, was passiert dann genau während eines Placebo-Effektes oder einer Placebo-Reaktion? Spielen bestimmte Botenstoffe eine besondere Rolle? Sind bestimmte Hirnareale besonders aktiv? Gib uns da gerne einen Einblick.
Ja, gerne. Also der Effekt, und das war für mich das zweite Aha-Moment, lässt sich neurobiologisch tatsächlich messen, auf verschiedene Arten und Weise. Das variiert natürlich von Person zu Person und kommt auch auf Symptome, Zustand, Kontext und so weiter an. Aber es gibt diesen Effekt und der ist körperlich messbar und auch im Gehirn messbar. Bei Schmerz schauen wir uns da vor allem Areale an, die bei Schmerzwahrnehmung aktiv sind. Das ist einmal das limbische System, also das ist zum Beispiel der anteriore zinguläre Kortex oder die Inselrinde. Die spielen eine ganz große Rolle bei der sogenannten affektiven Schmerzverarbeitung, also wie unangenehm wir Schmerz bewerten. Und dann gibt's noch eher sensorische Areale, also Regionen, die physische Komponenten von Schmerz verarbeiten. Also wo ist der, wie lang ist der, wie fühlt er sich an, ist der dumpf oder stechend oder so. Also solche Qualitäten, die werden zum Beispiel im somatosensorischen Kortex verarbeitet oder auch im Thalamus oder in der hinteren Inselrinde. Also da gibt's eben diese KandidatInnen, die eine Rolle spielen. Und diese Teile des Gehirns sind weniger stark aktiviert, wenn wir eine Behandlung bekommen, von der wir denken, dass sie unsere Schmerzen reduziert. Also das sehen wir tatsächlich. Wenn wir dann vergleichen, wie ist die Gehirnaktivität in einer Bedingung, wo die Leute keine Behandlung bekommen haben, versus eine Bedingung, wo die Leute diese Behandlung bekommen haben, wir sehen einen Unterschied in der Gehirnaktivität. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass im Gehirn schmerzlindernde Substanzen ausgeschüttet werden, also sogenannte Neurotransmitter. Dazu gehören zum Beispiel körpereigene Opioide. Das nennt man auch Endorphine. Positive kleine Männchen, die da rumfliegen und sozusagen Schmerz reduzieren.
Ja.
Und Opioide kann man natürlich auch künstlich einnehmen durch Medikamente, das gibt's ja auch. Aber wir haben auch körpereigene Opioide, die von uns selber hergestellt werden und verwendet werden können. Und beim Placebo-Effekt spielen die eben eine ganz große Rolle, weil die dann sozusagen ausgeschüttet werden, wenn wir weniger Schmerz erwarten. Es spielen aber auch andere Neurotransmitter eine Rolle, zum Beispiel Dopamin. Und das ist oft im Zusammenhang mit dem Belohnungssystem des Gehirns gebracht. Also Dopamin wird ausgeschüttet, wenn es um Belohnungen und Motivation geht. Das heißt, das spielt auch eine Rolle. Und noch viele andere, die sehr gut untersucht werden, wo wir noch gar nicht so wissen, was alles noch wichtig ist. Aber es kommen immer mehr Sachen zum Vorschein, auch in Studien, wo man dann sieht, oh, das spielt ja auch noch eine Rolle.
Aber leitet sich daraus vielleicht auch ab, wo ein Placebo-Effekt besonders stark ist oder gut funktioniert? Also die Hirnareale, ich versuche es für mich in meinem Verständnis mit einzuordnen, plus natürlich die Veränderung des Neurotransmitterhaushaltes. Natürlich haben Endorphine unterschiedliche Aufgaben, aber zumindest was die Schmerz Wahrnehmung oder die Schmerzreduktion angeht, auch einen wichtigen Effekt. Also könnte man daraus ableiten, okay, es gibt bestimmte Erkrankungen, wo der Placebo-Effekt besonders, sagen wir mal, ausgeprägt ist oder auch nochmal gesondert eine Rolle spielen sollte. Also jetzt frage ich natürlich jemanden, der noch explizit an dem Thema Schmerz forscht, aber vielleicht gibt uns da gerne nochmal einen Einblick.
Also der Placebo-Effekt wird tatsächlich in vielen Erkrankungen untersucht. Am besten untersucht ist er beim Schmerz. Und ich glaube, deswegen fokussieren wir uns auch darauf, weil Schmerz einfach ein sehr, sage ich mal, salienter Reiz ist. Etwas, was sich, wenn wir einen Schmerzreiz bekommen, dann fühlt er sich höchstwahrscheinlich immer schmerzhaft an. Das kann man also ganz gut nutzen, um darauf basierend dann Placebo-Effekte zu untersuchen. Aber es gibt auch psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, bei denen Placebo-Effekte auf jeden Fall wirken. Es gibt einmal diese reißerische Headline, 80% der Wirkung von Antidepressiva ist auf Placebo-Effekte zurückzuführen. Also es gibt Studien dazu und es gibt einen sehr großen Placebo-Anteil bei Antidepressiva-Wirkung, der noch sozusagen mitwirkt. Man kann auch sagen, dass generell alle Erkrankungen physischer oder psychischer Art, bei denen eben Körpersysteme, Neurotransmittersysteme, Gehirnaktivität eine Rolle spielt, also neurobiologische Korrelate da sind, dass die beeinflussbar sind durch oder veränderbar sind durch Placebo-Effekt. Und das ist ja eine gute Nachricht, denn viele Erkrankungen basieren ja auf körperlichen Systemen. Das bedeutet auch, dass wir diese Systeme zum Teil selber steuern können durch unsere Erwartungen.
Ich finde das sehr, ehrlicherweise steckt da etwas sehr Hoffnungsvolles mit drin und auch was Unterstützendes. Also wenn ich mir vorstelle, dass für ein Individuum so unterschiedlich die Symptome einer Erkrankung sein können, aber natürlich ist die Veränderbarkeit über ein reines Medikament hinaus natürlich, klingt das erstmal extrem, extrem spannend. Wie kommt man auf so eine Zahl wie 80%? Ich frage mich gerade, also 80% der Wirkung lässt sich auf einen Placebo-Effekt zurückführen. Gibt es da irgendwie eine Faustformel oder ist das Studien- oder medikamentabhängig, wie viel Prozent das dann ausmacht und wie berechnet man sowas?
Also ich bin tatsächlich gar nicht sicher, wie sie auf diese 80% kommen.
Okay.
Ich glaube, dass es auf Studien basiert, die zum Beispiel in Übersichtsarbeiten, wo viele Studien zusammengefasst werden, oder in sogenannten Meta-Analysen, wo sich die Effekte in verschiedenen Studien angeschaut werden und die dann zusammengefasst werden, dass das darauf basiert. Denn eine genaue Zahl festzulegen ist ja tatsächlich total schwierig, weil das eben so variiert, diese Effekte. Ja. Einmal in Erkrankungen, aber wenn wir jetzt uns auf Depressionen fokussieren, auch zwischen Personen. Also die Varianz, also die Streuung der Effektgrößen bei Placebo-Effekten ist natürlich riesig. Und wir sehen, diese Streuung ist auch zum Beispiel größer bei Placebo-Effekten als bei Nocebo-Effekten. Denn das ist natürlich was Negatives, da können wir gleich noch drüber reden. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen einschneidender und deswegen vielleicht wichtiger für uns, als dass sich etwas verbessert. Also oft wollen wir ja Negatives vermeiden, auch evolutionsbedingt sind wir interessiert daran, zu überleben.
Ja.
Und negative Dinge sind dann vielleicht eher im Vordergrund als Verbesserungen. Aber natürlich, wenn man jetzt erkrankt ist und einen Wunsch nach Besserung verspürt, dann hat man auch ein großes Potenzial, dass Placebo-Effekte funktionieren können. Denn man möchte ja etwas verändern, man möchte etwas verbessern.
Ein Punkt nochmal, der mich auch interessiert, mit Blick auf das Thema, was wir eben schon hatten, auch Erwartungen, Vorerfahrungen. Du hast das Thema Lernen als einen wichtigen Faktor mit aufgeführt. Wie sieht das Ganze bei Babys aus, bei Kleinkindern aus? Gibt es dort einen Placebo-Effekt, auch wenn vielleicht gar kein Verständnis für die Behandlung entsteht? Und wahrscheinlich gibt es Mechanismen, aber nimm uns da einmal mit. Was wissen wir darüber?
Also es gibt auf jeden Fall Studien dazu, in denen Placebo-Effekte bei Kindern und Jugendlichen untersucht werden. Und Übersichtsarbeiten zeigen erstmal, dass diese Effekte größer sind bei jüngeren Personen im Vergleich zu älteren Personen. Das würde man vielleicht auch erstmal erwarten, weil Kinder und Jugendliche vielleicht eher, das nennt man auch suggestibel sind, also auf Informationen hören, die andere ihnen sagen und auch eher glauben, was andere ihnen erzählen. Ich kenne das aus der Kindheit tatsächlich mit dem Auer wegpusten, wenn ich mir wehgetan habe als Kind. Oder auch ein schönes Beispiel von einer Anekdote, die uns mal jemand erzählt hat. Ein Vater hat seinem Kind immer Zauberpapier an den Gurt im Auto geklippt und dann wird dem Kind weniger schlecht bei der Autofahrt. Also das sind sehr, finde ich, sehr schöne Beispiele, die auch vielleicht jede Mutter oder jeder Vater nachvollziehen kann. Es gibt aber auch immer Studien, in denen es nicht funktioniert. Also ich kenne auch eine Kollegin, die eine ganz lange Serie an Studien gemacht hat, um zu gucken, ob Placebo-Effekte in Schmerz bei Kindern wirken. Und da hat sie tatsächlich gefunden, dass die sehr klein sind. Also man muss auch immer dazu sagen, viele Leute untersuchen viele verschiedene Dinge und dann sammeln wir sozusagen langsam Evidenz für bestimmte Dinge und dann finden wir mal was und mal nichts. Okay. Also es ist wirklich so ein riesiges Puzzle und wir versuchen alle irgendwie ein Puzzleteil reinzulegen. Ich glaube, man wird keinen Effekt finden, der in 100% der Studien immer funktioniert.
Okay, aber das bringt uns ja vielleicht so, wir haben jetzt schon viel, du hast schon viel an Studien angeknüpft, an Untersuchungen. Ich merke, nicht nur in deiner Kommunikation, sondern du bist Wissenschaftlerin durch und durch. Ne? Also wir wagen uns jetzt auch nicht raus und sagen, so funktioniert es, das ist eine Prozentzahl, an die wir uns halten. Das finde ich gut, ehrlicherweise. Das gibt uns eine bessere Einordnung. Aber lass uns mal auf diese Forschung genauer schauen, also nicht nur eure Forschung. Um herauszufinden, wenn ich es richtig verstehe, gibt es einen Placebo-Effekt. Jetzt ist ja die medizinische Forschung und immer wenn wir von klinisch randomisierten, placebo-kontrollierten Studien sprechen, in der Wirkstoffforschung beispielsweise, also von Medikamenten, gucken wir ja genau auf diese Placebo-Kontrollierung. Von daher taucht es ja immer auf, ob ich jetzt so wie ihr als Team oder du selbst natürlich auch daran forscht und die Prozesse dahinter verstehen möchte und was im Gehirn passiert. So, gib uns da einen Einblick, warum macht man das und was bedeutet das letztendlich für die Forschung oder warum ist das notwendig oder diese Studien gerade so besonders wichtig?
Also es gibt wirklich einen Unterschied zwischen, ich sag mal, Grundlagenforschung, wo wir uns den Effekt in Isolation angucken, weil uns eben genau der interessiert, und klinischen Studien, in denen zum Beispiel neue Medikamente getestet werden. Und die Regel ist hier, dass in solchen sogenannten RCTs, also randomisierten, placebo-kontrollierten Studien, ein Medikament oder eine Behandlung gegen eine Scheinbehandlung getestet werden muss und darüber auch besser sein muss als diese Scheinbehandlung. Mhm. Und wenn man jetzt, sag ich mal, es wird ein neues Schmerzmedikament getestet, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, dann muss das sich durch ein Placebo-Schmerzmedikament durchschlagen sozusagen, muss gewinnen, muss besser sein. Signifikanten Unterschied geben. Und das ist dann oft so, dass es zwei Gruppen gibt in so einer Studie. Eine Gruppe erhält das tatsächliche Medikament, das geprüft werden soll, und die andere Gruppe erhält ein Placebo. Die Gruppen wissen aber nicht, ob sie jetzt das echte Medikament bekommen oder das Placebo. Das ist wichtig. Also das nennt man auch Verblindung. Meistens wird das sogar doppelt verblindet, dass auch die Leute, die den Versuchspersonen das Medikament geben, nicht wissen, was es ist.
Das klingt sehr nach deiner Forschung. Also die Erkenntnisse daraus, ja, also weil ich könnte mir vorstellen, wenn ein Forschender, der vielleicht aus welchen Gründen auch immer eine Motivation darin hat, natürlich vielleicht jahrelang dran geforscht, dass das Medikament eine Wirkung hat, könnte ja auch verbal, nonverbal Hintergrundinformationen weitergeben. Also deswegen Doppelverblindung.
Manchmal gibt es sogar Dreifachverblindung. Da wird dann auch die Person, die die Datenanalyse macht, verblindet. Also erst am Schluss, wenn dann, sag ich mal, die Grafiken und alles vorliegen, wird dann aufgelöst, wer eigentlich die echte Gruppe ist sozusagen. Also das ist auch spannend. So, jetzt haben wir ja schon vorhin gesagt, dass es, wenn ein Medikament eingenommen wird, es den Medikamenteneffekt gibt und den Placebo-Effekt irgendwie obendrauf, der aber auch den Medikamenteneffekt noch verändern kann. Mhm. In klinischen Studien ist dieser Placebo-Effekt, den die Placebo-Gruppe dann zum Beispiel hat, eigentlich ein Störfaktor, weil er ja die Einführung neuer Medikamente eventuell gefährden könnte. Denn wenn ein Medikament sich nicht gegen den reinen Placebo-Effekt, dieses Pille-Einnehmen und Denkens, man hat vielleicht was gekriegt, durchsetzen kann, dann ist das Medikament vielleicht nicht notwendig oder nicht gut genug.
Das macht aber den Effekt am Ende des Tages und auch den Placebo-Effekt oder die Placebo-Reaktion an sich, wenn man es weiter betrachtet, nicht als etwas Schlechteres oder Negatives. Hier geht es gezielt darum zu sagen, okay, ein Medikament wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das wäre so eine Aussage, die man vielleicht schon mal gehört hätte. Und dann ist das eher ein Maßstab für das Medikament selbst als für, okay, eine gewisse Wirkung wird stattfinden, die sich aber dann im Placebo-Bereich abspielen würde.
Genau. Also man könnte, wenn man jetzt keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen findet, zum Beispiel in der Schmerzwahrnehmung, könnte man sagen, na ja, auch in der Gruppe der Leute, die das Medikament nicht erhalten haben, sondern ein Placebo, zeigen sich die gleichen Verbesserungen. Die sind nicht unterschiedlich von den Verbesserungen der Leute, die das echte Medikament bekommen haben. Also für, ich sag mal, für die Medikamentenhersteller ist das dann keine gute Nachricht.
Ja.
Die finden den Placebo-Effekt tatsächlich ziemlich blöd.
Ziemlich blöd.
Wir als Forschende finden das total spannend, denn genau hier setzen wir ja an, denn wir wollen ja diesen Placebo-Effekt nutzen. Wir wollen ja schauen, wie groß ist der, wie groß kann der auch bei echten Behandlungen sein, damit wir den auch systematisch einsetzen können. Und dass wir vielleicht Leuten insgesamt, sage ich mal, in der Zukunft weniger Medikamente verschreiben müssen, die Leute weniger oft zum Arzt gehen müssen und gesünder sind langfristig.
Und sich klarer herausstellt, welche Themen rundherum um die Behandlungssituation in der Lebensphase nehmen Einfluss darauf. Du hast es nämlich eben schon so angedeutet auch, es gibt Ansätze mit offenen Placebos beispielsweise zu arbeiten. Wie kann denn jetzt ein Placebo-Effekt oder ich nehme auch nochmal die Placebo-Reaktion mit dazu, therapeutisch nutzbar gemacht werden? Also welche Vorstellungen habt ihr vielleicht? Vielleicht seid ihr da auch im Moment noch nicht, sondern perspektivisch? Also du sagst schon so ein systematischer Einsatz davon. Wie kann man es gezielt nutzen?
Man kann das und sollte das auf jeden Fall nutzen. Da setzen wir uns, also ich bin Teil eines großen sogenannten Sonderforschungsbereichs, der beschäftigt sich mit Behandlungserwartungen, also eben mit genau diesem Thema. Und wir möchten aus unserer Forschung gezielte Informationen ableiten, wie sowas genutzt werden kann. Und ein paar Beispiele sind, weil wir ja von der Reaktion auch geredet haben und dem Kontext, die Kommunikation zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin. Nimmt der Arzt sich Zeit? Ist die Ärztin empathisch? Geht sie auf Fragen ein? Fragt sie nach Sorgen des Patienten und kann diese auch vielleicht lösen oder ein bisschen beruhigen? Oder ist sie sehr kurz angebunden, verschreibt dem Patienten nach irgendwas und geht dann sofort wieder raus zur nächsten Person. Also diese Kommunikation und dieses Arztgespräch spielt zum Beispiel schon mal eine ganz wichtige Rolle.
Allein in der Quantität, also sprich, kann man sagen, wir haben auch einen besseren therapeutischen Effekt, der sich einstellt, dann eben auch Placebo-Effekt, wenn das Gespräch länger dauert? Oder geht es wirklich auch, wahrscheinlich schon, aber auch um die Qualität, also was wird besprochen?
Ja, ich würde sagen Letzteres. Also Ärzte und Ärztinnen haben ja, wie wir alle wissen, wenig Zeit, müssen viele PatientInnen tagsüber sehen und haben vielleicht dann oft nur 5 Minuten pro Person. Ich bin aber trotzdem der Meinung, vielleicht ein bisschen idealistisch, dass man in diesen 5 Minuten sehr viel machen kann. Und es kommt wirklich sehr drauf an, wie man auf die Person zugeht. Schaut man in die Augen, erklärt man Dinge, schaut man, ob die Person es verstanden hat. Das kann man auch in 5 Minuten machen, würde ich sagen. Und es kommt wirklich hier auch viel auf die Inhalte an, also auf die Wortwahl. Wie klärt man über Nebenwirkungen auf? Wie erzählt man vielleicht, was passieren könnte, wann die Wirkung eintritt, wie lange es dauert, bis man was spürt? Wie kann man die Erwartungen bestmöglich managen in diesem Gespräch, sodass die Personen dann positiv rausgehen?
Aber Helena, ist es ein Managen im Sinne von einer neurolinguistischen Programmierung? Ich bringe dich dorthin, wo ich dich hinhaben möchte. Im Sinne von, nehmen Sie dieses Medikament, das wird die Beschwerden XY beseitigen, es ist gut untersucht, also ich gebe Hintergrundinformationen mit dazu, Nebenwirkungen können auftreten, aber müssen wir uns erst keine Gedanken drüber machen, macht sowas dann Sinn im Aufbau? Gibt es da schon so eine Art Leitfaden oder eine Richtung?
Das ist auch wieder total schwer, weil es natürlich sehr unterschiedlich ist, wie Personen Informationen möchten und auch aufnehmen. Also es gibt Leute, die lieber so wenig Info wie möglich haben über die Nebenwirkungen. Am liebsten gar nicht. Die lesen sich auch nicht die Beipackzettel durch, so. Und dann gibt's Leute, die aber eher gerne über alles Bescheid wissen möchten. Und ich glaube, als Arzt oder als Ärztin ist es auch so ein bisschen die Kunst, das in so einem kurzen Gespräch herauszufinden, was braucht die Person jetzt in dem Fall? Und dann darauf individuell zu reagieren. Und also dieses Jahr ist das Thema des Wissenschaftsjahres ja Medizin der Zukunft. Da geht's auch viel drum, wie sieht die Medizin in der Zukunft aus? Und die ist, also ein großer Punkt ist individuell und personenzentriert. Also es ist nicht für alle gleich, es ist für jeden anders.
Okay. Und das führt mich dann auch zu dem eben schon von dir angesprochen, auch von mir im Eingang schon erwähnten Nocebo-Effekt, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, da sind wir jetzt gar nicht so weit davon entfernt. Wir haben jetzt über Placebo-Effekt gesprochen, Placebo-Reaktion gesprochen. Was ist der Nocebo-Effekt? Auch der taucht ja immer mal wieder gerne in dem Kontext mit auf.
Ja, der wird oft oder manchmal als der sogenannte böse Zwilling des Placebo-Effekts bezeichnet. Bedeutet übersetzt, ich werde schaden, also eigentlich wirklich das genaue Gegenteil vom Placebo-Effekt. Verschlechterung von körperlichen oder psychischen Zuständen nach Verabreichung eines Medikaments oder Scheinmedikaments. Also wieder das Gleiche. Wichtig ist, es gibt nicht ein Nocebo im sprachlichen Sinn. Es gibt nur Placebos, also Scheinmedikamente. Aber ein Placebo kann einen Nocebo-Effekt hervorrufen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Also wir nehmen ein Medikament ein oder ein Scheinmedikament. Das hat entweder einen positiven Effekt, Placebo-Effekt, oder einen negativen Effekt, Nocebo-Effekt. Das sind zum Beispiel sowas wie die Entwicklung von unangenehmen Nebenwirkungen. Also wir spüren mehr Nebenwirkungen, weil wir uns mehr Sorgen darüber machen, weil wir mehr darüber Bescheid wissen. Und das kann aber auch so weit gehen, bis hin zu, ich nehme die Medikamente nicht ein wie verordnet oder ich breche die Therapie komplett ab, weil ich eben so besorgt bin. Das zählt auch alles zu Nocebo-Effekten. Kann also, sage ich mal, sehr eskalieren, auch in Richtung Personen nehmen Medikamente oder Behandlungen nicht ein, die sie aber brauchen würden.
Das heißt aber auch, dass es, weil du es eben schon auch mit Blick auf den Placebo-Effekt gesagt hast und wenn wir über die Arzt-Patienten-Kommunikation sprechen, dass es nicht klar ist, dass man sagen kann, für jeden, dir erzähle ich von den Nebenwirkungen, dir nicht. Also da geht es um wahrscheinlich genau diese Empathie, die du eben schon auch mal mit angesprochen hast, um herauszufinden, okay, wie tickt meine Patientin, mein Patient, wie gehe ich darauf ein, wie nehme ich die Sorgen auf und wie viel Informationen gebe ich. Also man darf das, so würde ich jetzt mir vorstellen, wahrscheinlich auch perspektivisch besser dosieren, welche Informationen man bekommt und nicht standardmäßig, okay, das ist die Wirkung, das sind die Nebenwirkungen, viel Spaß damit, sondern angepasst da auch in der Kommunikation vorzugehen.
Auf jeden Fall. Man kann ja auch fragen, möchten Sie, dass ich Ihnen jetzt noch detailliert über die Nebenwirkungen was erzähle oder schauen Sie sich die lieber selber in Ruhe an? Wichtig ist zum Beispiel auch, dass man die Nebenwirkungen, die im Beipackzettel stehen, erstmal richtig einordnet. Also was bedeutet es überhaupt, eine sehr häufige Nebenwirkung? Bedeutet nicht unbedingt sehr häufig. Das ist ja auch ein Wort, was Leute verschieden verstehen können. Das bedeutet vielleicht, dass 1 von 10 Leuten also Nebenwirkungen entwickeln, aber eigentlich 9 das Medikament sehr gut vertragen. Also das sogenannte Framing oder wie man bestimmte Nebenwirkungen formuliert und die Häufigkeit des Auftretens ist auch total wichtig. Und Studien zeigen auch, dass Faktoren wie Wärme und Kompetenz beide eine sehr große Rolle spielen. Also nehmen wir den Arzt oder die Ärztin, die uns gegenüber sitzt, einmal als kompetent wahr, hat die Informationen, die uns irgendwie helfen, und warm. Wie empathisch ist die Person? Wie geht sie auf mich ein? Schaut sie mich an? Also diese beiden Faktoren, wenn die beide hoch sind, dann haben Studien gezeigt, dass das Therapie-Outcome, also das, was am Ende rauskommt, tatsächlich am besten ist. Eins davon ist auch noch gut. Am schlechtesten ist, wenn beides niedrig ist.
Inkompetent und kalt. Ja, genau. Ich kann es mir vorstellen. Uns hören hier auch viele Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten zu. Und ich finde das einen wichtigen Aspekt und dass man das auch mitnimmt, da kann man ja vielleicht für sich selbst auch drauf achten und das gedanklich auch in seine aktuelle Praxis einfach schon mal mit reinnehmen. Wie laufen Patientengespräche ab? Welche Informationen gebe ich? Und ja, bin ich empathisch, auch wenn es immer gesagt wird, könnte ich mir vorstellen, dass es bei der einen oder anderen Person vielleicht nicht ganz so wirkt.
Ja, und was man aber vielleicht auch dazu sagen sollte, ist, wir wollen natürlich nicht die ganze Verantwortung auf das medizinische Personal abwälzen. Es ist nicht nur deren, sag ich mal, Aufgabe, diese Effekte zu steuern oder die Erwartungen zu managen, sondern es ist auch Aufgabe jedes Patienten und jeder Patientin. Das heißt, beide Teile des Gesprächs haben eine Rolle. Und was Patientinnen und Patienten tun können, ist sich darüber informieren, dass es diese Effekte gibt. Wir haben auf unserer Website vom Sonderforschungsbereich super viele Informationen bereitgestellt. Es gibt super viel im Internet. Wenn man mal darüber Bescheid weiß, geht man schon ganz anders in ein Arztgespräch. Und dann kann man sich zum Beispiel auf Arztgespräche auch gezielt vorbereiten. Was möchte man fragen? Was interessiert einen? Was sind die stichpunktartigen Sachen, die man besprechen will? Ja. Also man kann selber auch sehr viel machen. Man muss nicht, also es liegt nicht alles am Arzt oder Ärztin.
Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Und ich würde es aber auch gar nicht nur, du wahrscheinlich auch nicht, gar nicht in dem Sinne als rein negativ einordnen oder dass automatisch ein Nocebo-Effekt dadurch initiiert werden würde. Aber diese Mitverantwortung, also beide Seiten, ne, es gibt keine klare Hierarchie, es ist ein kommunikativer Prozess, der stattfindet. Und dass es Möglichkeiten gibt, die, Und um da auch zu unserem Eingang auch mit zurückzukommen, Effekte erzeugen, die wirklich eine Verbesserung in der Symptomatik erzielen können. Mhm. Also von daher hat ja diese Mitverantwortung, die man als Patientin, als Patient hat oder als Arzt und Ärztin im therapeutischen Bereich, wo auch immer, hat man eine Mitverantwortung, ist aber auch gestalten zu können und wirklich auch positiv verändern zu können.
Total. Für mich ist das so, in der Psychologie nennt man das Selbstwirksamkeit. Also es gibt einem so ein bisschen auch die Kraft zurück, selber was ausrichten zu können. Denn oft bei vielen Erkrankungen, auch sowas wie Depression oder chronischen Schmerz, fühlt man sich ja oft sehr ausgeliefert und untergeordnet. Man kann nichts machen, man muss das irgendwie durchmachen. Man kann aber viel machen. Das hat natürlich auch Grenzen. Also es gibt, der Placebo-Effekt ist nicht endlos toll in allen Belangen und hilft gegen alles. Also wenn Personen an Krebs erkranken, dann müssen sie Bestrahlung bekommen, Medikamente bekommen, um diesen Krebs zu bekämpfen oder Operationen. Aber was uns wichtig ist als Forschungsgruppe oder als Forschungsbereich, ist zu zeigen, wie machtvoll dieser Placebo-Effekt sein kann und wie wir ihn eben nutzen können, um unsere Gesundheit zu boosten.
Das sagst du schön. Und er spielt so oder so eine Rolle.
Ja.
Und auch wenn wir, und das haben wir, klare Studien und Datenlagen zu der Wirksamkeit von Medikamenten, aber dieses Boosten ist genau, glaube ich, dieses on top. Also es ist noch mehr im Rahmen auch von Therapien möglich und bei bestimmten Erkrankungen. Also das finde ich eine sehr wichtige Abrundung, was das Thema angeht. Der Placebo-Effekt zeigt etwas ganz Grundlegendes in der Medizin. Der menschliche Körper reagiert nicht nur auf Moleküle, Struktur und Wirkstoffe, die von außen zugeführt werden. Helena hat uns sehr eindrücklich erklärt, wie Erwartungen, Bedeutung und Kontext die Wirksamkeit verändern können. Und das bedeutet definitiv nicht, das haben wir gerade auch nochmal besprochen, dass Medikamente unwichtig sind. Aber es zeigt, dass Heilung, Symptomreduktion immer ein Zusammenspiel ist, eben aus biologischen Prozessen, aus psychologischen Prozessen. Und wenn man an die Verhältnisse zwischen Patientinnen und Ärztinnen und Ärzten denkt, dann natürlich auch aus Beziehungen, die hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Helena, ich danke dir jetzt schon mal für deine Zeit und für deinen Einblick, auch den Einblick in eure Forschung. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben wollen?
Für mich ist, glaube ich, wichtig, dass alle aus diesem Gespräch heute mitnehmen, dass Erwartungen überall sind. Sie sind allgegenwärtig, sie begleiten uns. Sie sind total machtvoll. Wir können sie systematisch nutzen. Und ihr könnt euch das alle vorstellen, dass ihr in euch eine sogenannte körpereigene Apotheke tragt, die ihr systematisch nutzen könnt, ob beim Arzt oder wenn ihr zu Hause sitzt und ein neues Medikament einnehmt.
So, und wer sich mehr zu diesem Thema Placebo-Effekt und ehrlicherweise auch, ich bin schon sehr gespannt, ich werde selbst gleich nochmal nachschauen, über eure Forschung informieren möchte, wir verlinken das auf jeden Fall mit in den Shownotes. Placebo ist ein messbarer biologischer Prozess, der auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Helena, ich danke dir vielmals für dieses sehr spannende Gespräch und für dieses sehr spannende Thema, was du mitgebracht hast. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal auf das ein oder andere mit eingehen können, weil mir sind einige Ideen gekommen, worüber wir sicherlich nochmal sprechen sollten.
Super.
Gut, und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Menschen, für die dieses Thema interessant sein könnte. Schon mal vorweg, alle Menschen können nicht nur davon profitieren, das Wissen dazu ist schon mal der erste Schritt, aber wir können etwas machen mit unseren Erwartungen und mit der Bedeutung und den Kontexten. Also unbedingt teilen, da würden wir uns drüber freuen. Und wenn euch der Paracelsus Lab Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und gerne auch eine Bewertung da lasst. Vielen Dank, ich sage alles Gute und bis zur nächsten Episode.
Tschüss auch von mir und frohes Informieren über Placebo-Effekte.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.